Liebe Zuhörer unseres Radios, bei der Erklärung der Heiligen Messe sind wir bei der Evangeliumsprozession angelangt. Wir folgen dem Buch von Prälat Schnitzler, einem Liturgiewissenschaftler, Liturgieprofessor, das im Hertha Verlag herausgekommen ist. Beim letzten Mal haben wir festgestellt, dass die Gegenwart des Herrn durch verschiedene Riten in Erinnerung gebracht wird. Zunächst einmal wird beim Einzug das Evangeliumbuch vorangetragen. Das Buch wird dann aufgeschlagen. In den meisten Pfarreien, so war das auch bislang bei uns, ist das Buch schon aufgeschlagen, aber es soll eigentlich geschlossen sein und erst dann, wenn die Lesung vorgenommen wird, geöffnet werden. Der Leuchterträger oder die Leuchterträger, die ziehen dann mit zum Ort der Verkündigung. Im alten Rom waren es 7, die beim Kodex des Rechtes standen, 7 brennende Lichter. Und so wurde dann auch diese 7 Zahl aus der Offenbarung herkommend in die Liturgie der Kirche aufgenommen, weil es eine ungerade Zahl war und man besser es vollziehen kann, die Prozession. Wenn es eine gerade Zahl ist, hat man es auf 2 oder auf 8 dann abgeändert. Dann kommt der Rauffassträger. Schnitzler schreibt, die Apokalypse ist wieder deutend zur Hand. Dann kam ein anderer Engel und trat vor den Altar mit einem goldenen Rauchgefäß. Dann gab man ihm viel Räucherwerk. Er vergleicht dann auch mit Matthäus 2,11. Die Weisen traten in das Haus, öffneten ihre Truhen und brachten ihm, dem Jesuskind, dem Christuskind, Geschenke dar, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Schnitzler schreibt dann deutend, der Weihrauch ist Königungshuldigung. Ich sehe das ein bisschen anders, denn Gold ist eigentlich in der Tradition immer dem Königskind zugedacht gewesen, Myrrhe dem leidenden Christus, dem Menschensohn, die Bitterkeit andeutend. Christus wurde ja eingewickelt in ein Leichentuch und dort war Myrrhe beigegeben. Und der Weihrauch ist Zeichen der Anbetung, also des Gottessohn. Nicht in erster Linie Königshuldigung, sondern den Gottessohn symbolisierend. Hier sind, wie Johannes Chrysostomus meinte, die Reliquie Christi in den Worten Jesu, als die Reliquien Christi. Hier haben wir seine Hinterlassenschaft in seinen Worten. Der Sänger des Evangeliums bittet ferner um den Segen, wenn er kein Priester ist, wenn er ein Diakon ist. Denn nur der Diakon darf das Evangelium vortragen. Und der Priester spricht das leise, ich lese es jetzt einmal laut vor. Der Herr sei in deinem Herzen und auf deinen Lippen, damit du sein Evangelium würdig verkündest, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die reinen Herzen, das ist ein Motiv, das aus der Berufungsvision des Propheten Jesaja herstammt, Kapitel 6, Vers 7. Verkündet der Zelebrant selbst das Evangelium, dann bittet er, heiliger Gott, reinige mein Herz und meine Lippen, damit ich dein heiliges Evangelium würdig verkünde. Es geht also nicht nur um einen äußeren Dienst, das Herz muss dabei sein, sondern es muss gereinigt sein. Es ist erstaunlich, wie oft Reinigungs- und Bußriten in der Heiligen Messe vorkommen. Schon ganz am Anfang, klar, dort macht es auch am meisten Sinn. Man soll nicht einfach sozusagen den Gottesdienst irgendwie hineinrumpeln, sondern vorbereitet sein. Das Herz muss sich wirklich zu Gott erheben können und dazu bedarf es auch der Umkehr und der Bitte um Vergebung. Dann wieder dieser Reinigungsritus, Herr, reinige mein Herz und meine Lippen. Bei der Gabenbereitung dann, Herr, wasche ab meine Schuld von meinen Sünden, mache mich rein. Und symbolisch wird Wasser über die Hände des Priesters gegossen. Und dann wieder, bevor der Herr selber empfangen wird, das Lamm Gottes wird dann angerufen, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Und der Priester betet auch dann wieder Stillgebete, würdig zu sein, stellvertretend auch für die Gemeinde, den Herrn empfangen zu dürfen. Man soll also durchaus sich bewusst sein, wem man begegnet. Und das gilt auch schon für die Verkündigung des Wortes Gottes. Es gibt auch Ohren, die verschlossen sind. Also auch darum soll man vielleicht beten, wenn man als Priester das Evangelium verkündet, gleichsam diesen Ruf des Herrn, Ephata, öffne dich, der in der Taufe immer gebetet wird über die Kinder, dass man den wiederholt, dass Menschen innerlich offen sind, dass sie nicht einfach zumachen, dicht machen. Und dass auch der Priester selber mit ganzem Herzen dabei ist, dass das nicht irgendetwas, was er runterliest, ist, sondern wirklich das Wort des Herrn. Nun folgt eine kleine Evangeliumsprozession. Schnitzler meint, dass es ein schwaches Abbild sei zur byzantinischen Liturgie, was dort vollzogen wird. Ziel der kleinen Prozession ist der Evangelienambo. Das Wort Ambo kommt aus dem Griechischen von Anabaino, hinaufsteigen, bedeutet also erhöhter Platz. Und er geht dann darauf ein, dass es früher Epistel- und Evangelienseite gegeben hat, also zwei Ambonen. Und das hätte eine tausendjährige Tradition, die doppelte Verkündigungsstätte. Und er findet es ein bisschen schade, dass man das aufgegeben hat. Vor allem, wenn ein alter Bau eine solche Unterscheidung schon in sich trägt, also wenn er darauf auch hin konzipiert ist, dass zwei Orte der Verkündigung da sind. Dann schon die Prozession, das Schreiten auf die Verkündigungsstätte hin, sagt, der Herr kommt. Das Vorlesen des Evangeliums ist Ankunft, ist Epiphania Domini, ist also Erscheinung des Herrn. Das wird unterstrichen durch den Gruß. Das hatten wir schon eingangs, wenn es lateinisch heißt Dominus Vobiscum, der Herr mit euch, dann wäre es eigentlich richtiger, wenn man es übersetzen würde, der Herr ist mit euch. Es ist eine Tatsanfestung, es ist nicht einfach nur ein Wunsch, wie das die deutsche Übersetzung der Herr sei mit euch nahelegen kann. Darauf geht Schnitzler jetzt wieder ein. Hier möchte man wirklich übersetzen, der Herr ist mit euch. Aber es wird eben übersetzt, der Herr sei mit euch. Im Anklang an die Eröffnung des Gottesdienstes. Persönliche Huldigung ist auch die Inszenation des Buches, schreibt er. Der Huldigung, an den gekommen ist, dient auch das Geläut der Turmglocke, das glücklicherweise noch vielerorts erhalten ist. Ich kann mich bei den wenigsten Gottesdiensten daran erinnern, eigentlich an überhaupt gar keinen, dass noch eine Turmglocke geläutet wird und das Evangelium vorgetragen wird. Mehr noch ist das Geläut ein Gruß, wie sonst, wenn der Bischof kommt, wie beim Einzug, wie bei der Wandlung. Bei der Wandlung allerdings ist es dann bei uns am Sonntag üblich, dass ein Ministrant hinaufgeht und eine Glocke einschaltet und läutet. Alles fügt sich zusammen, um deutlich zu machen, der Herr spricht persönlich zu seinem Volk. Ein letztes Element zur Verdeutlichung der personalen Dimension des Evangeliums ist der Gesang seiner Worte. Wenn die Einleitungsworte des Evangeliums gesungen werden und dann die heiligen Worte gesprochen werden, wie das auch gestattet ist, spürt man den Stilbruch, und er hat sicher recht. Also wenn das der Herr sei mit euch gesungen wird aus dem heiligen Evangelium, dann erwartet man sich eigentlich einen festlichen Gesang, einen festlichen Vortrag, und wenn dann das Evangelium heruntergelesen wird, dann am Schluss Evangelium unseres Herrn Jesus Christus wieder gesungen wird, ist das sicher ein Bruch. Und entweder man liest oder man spricht's, da hat Herr Schnitzler sicher recht. Das Singen hebt das Wort auf eine höhere Ebene. Die großen Redner des Altertums haben nach der Sitte ihrer Zeit die Reden mehr gesungen als gesprochen. Auch eine interessante Feststellung. Mancher Prediger hat noch heute einen urtümlichen Zwang in sich, die Predigt zu singen. Und der Schnitzler ärgert sich dann, dass jedes gehobene Sprechen als Pathos abgetan wird. Singen sollte man das Evangelium wenigstens im Amt, wenigstens am Sonntag. Das Singen muss natürlich gekonnt, es darf nicht entartet sein. Das augustinische Cantare Amantis est, Singen ist dem Liebenden eigen, kommentiert das Evangelium als Botschaft dessen, der die Liebe ist. Soweit einmal für heute. Das sind all diese Riten, die sich abspielen, wenn das Evangelium vorgetragen wird. Also es ist eine ganze Fülle, ein ganzer Reichtum, und man muss sich das wirklich einmal einzeln anschauen. Zum Schluss kommt nämlich noch dann der Kuss des Evangeliums. Auch das ein wichtiger Gestus. Schon am Anfang beim Gottesdienst wird ja der Altar Zeichen für Christus geküsst, und jetzt wieder das Evangelium, das deutlich macht, der Herr ist in seinem Wort bei uns. So darf ich Ihnen wieder den Segen spenden, Ihnen auch danken für Ihr Gebet und alle Unterstützung und alles Gutsein. Auf die Fürsprache der Gottesmutter, der Engel und Heiligen des Himmels, segne und behüte Sie der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.